Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Ich nehme mir jedes Mal vor, mir zu merken, wie ich das und vorher gesagt habe, und ich vergesse es jedes Mal wieder.
Heute hat es sehr schön geklungen.
Okay. In diesem Sinne. Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag.
Ich hoffe, dass wir uns heute nicht ständig dazwischen quatschen, weil wir haben heute 2 Sekunden Delay. Das musst du nicht, alles gut. Es ist nur für mich, dass ich weiß.
Stopp klatschen, wann ich will. Ich bin hier genauso viel wert wie du.
Das stimmt. Mhm. Ich habe gerade nur geklatscht, damit ich weiß, ab wann ich wieder schneide. Dann muss ich
könnte auch jetzt nochmal klatschen, wenn ich will. Aber ich will gerade nicht.
Oh, bitte nicht random klatschen, das macht ja dann gar keinen Sinn mehr.
Wenn ich das möchte, kann ich auch das machen.
Ich lasse das jetzt alles drin in der Folge. Ich sag, wie es ist.
Kannst du gern machen.
Okay. Ab und zu hinken wir ja ein bisschen mit dem Beantworten von Mails hinterher. Aber wir sind wirklich stets bemüht, alle zu beantworten. Auch wenn sie schon etwas älter sind.
Ich habe gar keine Ahnung, wovon du redest. Also ich finde, wir sind ja maximal on fleek immer und so. Also absolut toll.
Das on fleek hilft uns aber auch nicht beim Beantworten von Nachrichten. So, ich habe hier zum Beispiel ein Fundstück, was auch etwas älter ist. Und zwar schreibt die liebe Sabrina.
Werbung.
Hallo ihr zwei. Ich höre euch schon länger. Habe auch alle Jahre Mörder von vorne begonnen und bin nun wieder an dem Punkt, wo ich gespannt warten muss auf die nächste spannende Folge. Höre euch immer gerne auf der Arbeit, wenn ich Post zustelle. Nun ist tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, wo ihr mich auch mit Holy angesteckt habt. Hab mir ein Probierpaket Eistee bestellt und war begeistert, dass ich meiner Schwester gleich auch 2 Tütchen mitgegeben habe. Und heute kam einer dieser Deluxe-Shaker-Thermobecher, diesmal mit Energy. Und ich muss sagen, ich liebe diesen Becher und es schmeckt tatsächlich richtig super gut. Vielen Dank dafür und vielen Dank für eure spannenden Stories. Macht weiter so. Ich wünsche euch noch viel weitere Fälle und eine noch größere Community und dass ihr noch ganz viel Erfolg damit haben werdet. Ganz lieben Gruß, Sabrina.
Vielen Dank, liebe Sabrina, für dein nettes Feedback und natürlich auch ganz liebe Grüße zurück. Erstmal freut es uns zu lesen, dass dir Holy geschmeckt hat und dass du dann auch noch deine Schwester anstecken konntest. Ist ja sogar noch besser. Also mit Holy, mit nichts anderem. Der erwähnte Thermoshaker, der ist im Moment leider ausverkauft, aber die werden hundertprozentig bald wieder da sein. Aber dafür können wir euch jetzt endlich verraten, was wir beim letzten Mal nicht anspoilern durften. Und zwar, es gibt 2 neue Eistee-Geschmackssorten. Und zwar einmal Watermelon-Hibiskus-Tee und einmal Honeymelon-Green-Tee. Mein persönlicher Favorit im Übrigen diesen Sommer.
Wir haben uns jetzt tatsächlich nicht abgesprochen, aber mein Liebling ist wirklich das Watermelon-Hibiskus. Wobei ich gestehen muss, dass ich Hibiskus gar nicht so wirklich rausschmecke. Mich erinnert das vielmehr an diese leckeren Wassermelonen-Kaugummis. Also der perfekte Geschmack für den Spätsommer. Holy hat aber nicht nur Eistee, sondern auch noch Energy-Drinks, wenn man mal wieder einen anstrengenden Arbeitstag vor sich hat und fokussiert bleiben möchte. Und Hydration-Drinks mit hochwertigen Elektrolyten und Mineralstoffen, die perfekt sind für Sport, harte Arbeit oder lange Partynächte. Dabei verzichtet Holy übrigens auch komplett auf Zucker oder anderen Gedöns.
Wer Holy noch gar nicht kennt und sich einfach mal durch die verschiedenen Varianten und Geschmackssorten durchtesten möchte, der kann sich zum Beispiel das Starter-Set Deluxe mal holen. Darin enthalten sind eine 14er Probierbox Holy Energy, eine 14er Probierbox Holy Iced Tea und eine 14er Probierbox Holy Hydration. Und ihr kriegt dann noch einen Logo-Shaker obendrauf und das Ganze für 49,99.
Genau. Und damit ihr beim Durchprobieren auch noch ordentlich sparen könnt, haben wir euch noch einen Gutscheincode klargemacht. Mit unserem Code JAHRE5 bekommt ihr 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung. So bekommt ihr beispielsweise das Starter-Set Deluxe für nur 44,99 € statt 49,99 €. Und für alle, die bereits von Holy angefixt wurden und noch einmal bestellen wollen, haben wir auch noch einen 10% Code für Bestandskunden. Mit dem Code JAHRE bekommt ihr 10% Rabatt auf eure nächste Bestellung.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Holy führt, sowie alle Gutscheincodes.
Werbung beendet.
Gut, ich würde sagen, wenn du möchtest, kannst du direkt losstarten. Ich lehne mich zurück und lausche ergriffen.
Okay, bevor wir starten, habe ich noch eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um den Mord an einem Kind. Wer das nicht hören kann, der sollte nochmal Pause machen. Dezember 1980. Der altehrwürdige Kölner Dom ist bis auf den letzten Platz besetzt. In den ersten Reihen sitzen wie so oft bei solchen Anlässen nicht die gläubigsten, sondern vielmehr die vermeintlich wichtigsten Bewohner der Rheinmetropole. Diverse Absperrungen waren nötig, um das Chaos vor dem Dom in den Griff zu bekommen. Aber alles blieb friedlich. denn der Mann, der gleich hier sprechen wird, steht in den 80er Jahren wie kein anderer für Frieden und Menschlichkeit. Karol Josef Wojtyla, besser bekannt als Papst Johannes Paul II. Und wie es für ihn üblich ist, lässt es sich der in Polen geborene Heilige Vater und Oberhaupt der katholischen Kirche nicht nehmen, in der Landessprache zu den Gläubigen zu sprechen. Dass er sich sehr wohl mit der Stadt Köln und dem Dom beschäftigt hat, bemerkt man direkt, als er die ersten Worte an die Gemeinde richtet. Aber der Papst ist nicht nur zum Segensspenden in den Dom gekommen. Auch liegt es ihm am Herzen, einen dringenden Appell loszuwerden. Einen Appell, der sich vermutlich an keinen der im Dom befindlichen Christen richtet, sondern an einen, der ein kleines Mädchen entführt und nach langen Wochen des Wartens und Hoffens aller Wahrscheinlichkeit nach noch immer in seiner Gewalt hat. Und noch etwas, bevor wir die Liturgiefeier fortsetzen, ist es mir im Rahmen unserer heutigen Besinnung auf Ehe und Familie noch ein Herzensanliegen, in eurer aller Name meine Betroffenheit über die kürzlich erfolgte und unmenschliche Entführung eines 11-jährigen Mädchens, Cornelia Becker, hier in eurem Lande zu bekunden. Wir bangen zusammen mit den Eltern um das Schicksal ihrer Tochter. Im Namen der Menschlichkeit appelliere ich an das Gewissen der Entführer. Gib das unschuldige Kind Cornelia unverzüglich frei. Beten wir mit den bangenden Eltern um ein baldiges frohes Wiedersehen mit ihrer Tochter. Während der Papst diese Zeilen vorträgt, brandet im Kölner Dom immer wieder Applaus auf. So befremdlich dies auch manchmal in der Kirche sein mag, so sehr kommt die Geste doch von Herzen. 2 Jahre nach den eindringlichen Worten des Papstes. Landgericht Karlsruhe. Es ist der 8. Februar 1982. Ein bisschen erinnert das Bild an das eben beschriebene Szenario vor dem Kölner Dom. Dennoch gibt es hier und heute einige gravierende Unterschiede. Heute soll es weniger um die Religion, sondern mehr um Gerechtigkeit gehen. Naja, wenn man im Zusammenhang von so etwas wie Gerechtigkeit beim Mord an einem 11-jährigen Mädchen sprechen kann. In der Hoffnung, dem lange erwarteten und medial gehypten Prozess beiwohnen zu können, haben sich mehrere hundert Menschen schon den frühen Morgenstunden vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Die Stimmung ist aufgeheizt. Während die Gerichtsbediensteten versuchen, über den großen Antrag Herr zu werden und den Leuten zu erklären, dass der Verhandlungssaal maximal 90 Prozesszuschauer fasst, erklingt inmitten des Chaos der schrille Ton eines Jagdhorns. Eine der Schaulustigen ist offensichtlich Jägerin und bläst das Signal zur Jagd. Wieder ein anderer Schaulustiger ruft mehrfach erbost, dass man den Angeklagten zu Hackfleisch verarbeiten solle. Der Einlass für die wenigen, die in das Gerichtsgebäude kommen, verläuft mehr als schleppend. Aufgrund diverser Morddrohungen gegen den Angeklagten müssen alle Zuschauer sowie Prozessangehörige nach Anweisungen des Gerichtes penibel durchsucht werden. Doch wer ist dieser Angeklagte, für den die Bevölkerung sogar kurzfristig die Wiedereinführung der Todesstrafe, ein Thema, auf was wir gegen Ende nochmal kommen werden, fordert? Sein Name ist Günther Adler, erst 49 Jahre alt, verheirateter Vater von 5 Kindern, selbstständiger diplomierter Volkswirt und dringend der Entführung, räuberischen Erpressung sowie der Ermordung der kleinen Cornelia Becker verdächtig. Im Prozess, bei dem sich die Staatsanwaltschaft auf einen harten Kampf einstellt, da der Verdächtige bis dato abstreitet, ist die Befragung von 168 Zeugen sowie 36 Sachverständigen, die insgesamt 60 Gutachten vorlegen werden, geplant. Doch klären wir erstmal, was geschehen ist. Es ist der 3. November 1980. Die 11-jährige Cornelia Becker verlässt wie üblich gegen 6.30 Uhr die elterliche Wohnung im Badischen Weingarten, um mit dem Schulbus in die Schule nach Karlsruhe zu fahren. Die Tochter des erfolgreichen Lackfabrikanten Peter Becker und seiner Ehefrau Ursula soll nach Schulschluss von ihrer Mutter von der Schule in Karlsruhe abgeholt werden. Als Cornelia allerdings nicht am vereinbarten Treffpunkt auf ihre Mutter wartet, beginnt diese sich Sorgen zu machen. Die Sorgen schlagen schnell in Angst um, als Ursula Becker von Klassenkameradin ihrer Tochter erfährt, dass Cornelia an diesem Tag gar nicht in der Schule angekommen sei. Nachdem die Mutter wieder zu Hause angekommen ist und ihren Ehemann informiert hat, steht dieser um 15 Uhr im Polizeirevier von Weingarten und meldet seine Tochter als vermisst. Die Polizei nimmt sofort die Ermittlungen auf und beginnt nach dem vermissten Mädchen zu suchen. Allerdings gestaltet sich diese Suche sehr schwierig, da niemand weiß, ob Cornelia noch in den Bus eingestiegen oder schon vorher entführt worden ist. Auch gibt es wenig bis gar keine Hinweise, dass sie jemand an diesem Morgen gesehen hat. Doch schon am nächsten Morgen kommt der erste Brief der Entführer per Eilboten im Haus der Familie Becker an. Adressiert ist das Schreiben an Peter Becker und seinen Vater Georg, Cornelias Großvater. In dem Brief, der nach Polizeirecherchen am Vorabend um 21 Uhr im Hauptpostamt von Karlsruhe abgegeben wurde, teilt der Schreiber der Familie mit, dass er Cornelia in seiner Gewalt habe und sie gegen ein Lösegeld von 2 Millionen D-Mark freilassen würde. Ebenso wird genau beschrieben, in welcher Stückelung das Lösegeld sein soll. Der oder die Entführer verlangen, dass die Familie nicht mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeitet und sich für weitere Anweisungen bereithält. In den folgenden Tagen kommen noch weitere Briefe, die wie der erste mit Revolutionäre Kampfgruppe 80 unterschrieben sind. Ebenso meldet sich einer der Entführer telefonisch bei der Familie. Mit den Worten: Notieren Sie, Rommelstraße, rechts 300, B3, Hochspannungsmast. Fahren Sie sofort ab. Der Polizei gelingt es, den Anruf aufzuzeichnen. Was alle Beteiligten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen: Cornelia ist schon lange nicht mehr am Leben und war auch kein zufälliges Opfer. Ihr Entführer und Mörder Günther Adler hat das Mädchen gezielt ausgewählt, da vor einiger Zeit beruflich mit ihrem Vater zu tun hatte und somit über dessen gute Finanzverhältnisse Bescheid wusste. Am 20. Dezember 1980 wird dann zur großen Bestürzung aller Cornelias Leiche vom Sohn des Försters beim Schlagen von Weihnachtsbäumen in einem Waldstück bei Karlsruhe gefunden. Die Familie und die Polizei sind schockiert, vor allem als die Obduktion zu dem Schluss kommt, dass Cornelia schon seit längerem tot ist. Die Polizei ist nun hochentschlossen, den Täter zu finden und ändert ihre Taktik. Da die Hinweise aus der Bevölkerung sie bisher keinen Schritt weitergebracht haben, entscheiden sie sich, die Tonbandaufnahme mit der Stimme des Entführers zu veröffentlichen. Und die Taktik geht auf. Sofort melden sich unabhängig voneinander mehrere Personen bei der Polizei und geben an, dass sie die Stimme erkannt haben und dass diese Günther Adler gehören könnte. Bei dem stehen die Beamten der Mordkommission dann am 21. Dezember 1980 mit einem Haft- sowie einem Durchsuchungsbefehl vor der Haustür. Günther Adler lässt sich widerstandslos festnehmen, streitet allerdings alles ab. Diese Taktik behält er auch bei, als im Keller seiner Wohnung Blutspuren gefunden werden. Eine DNA-Bestimmung ist allerdings im Jahre 1980 noch nicht möglich. Die Bestimmung der Blutgruppe allerdings passt zu Cornelia Becker. Als sich die Ermittler die Vermögensverhältnisse von Günther Adler ansehen, macht ihn das noch verdächtiger. Adler ist mit über 800.000 Mark im Minus und es droht die zeitnahe Pfändung seines Hauses sowie seiner Wertgegenstände. Da Günther Adler aber weiterhin steif und fest behauptet, nichts mit der Tat zu tun zu haben, stellt sich die Staatsanwaltschaft auf einen reinen Indizienprozess ein. Da dieser immenser Vorbereitung und Planung bedarf, dauert es über 2 Jahre, bis Adler dann vor seinem Richter steht. Dennoch ist die Staatsanwaltschaft optimistisch, den Täter seiner gerechten Strafe zuzuführen. Es fehlt uns nur noch das Geständnis. Es gibt keine Indizien mehr, die gegen ihn aufzufinden wären, so ein Sprecher in einem Interview. Die Taktik der Verteidigung scheint indes klar zu sein. Ihre Aufgabe wird darin bestehen, die gesammelten Indizien, wo es geht, in Frage zu stellen bzw. zu relativieren. Angefangen mit dem Blut, welches im Keller von Günther Adler gefunden wurde und dessen Blutgruppe mit der von Cornelia Becker übereinstimmt. Das würde nicht mal für eine Vaterschaftsfeststellung reichen, so einer der Verteidiger. In Adlers Wohnung wurden Durchschläge von Geschäftsbriefen gefunden, die vor vielen Jahren, nach dem vorläufigen Ermittlungsergebnis, mit derselben Schreibmaschine wie die Erpresserbriefe getippt worden sein sollen. Abgesehen davon jedoch, dass die passende Schreibmaschine bis jetzt nicht gefunden wurde, kommen gleich 2 Perlschriftmodelle in Betracht. Eine Olympia-Reiseschreibmaschine des Baujahrs 51 bis 1956 sowie eine Standard der Jahre 1953 bis 1956. Durchschläge lassen naturgemäß keine hundertprozentige Sicherheit der Konkurrenz zu. Es waren sowieso sehr verbreitete Modelle, so einer der Verteidiger. Auch würden Augenzeugen für die Entführung der Tat fehlen. Und auch der stumpfe Mordgegenstand ist nie gefunden worden. Spurlos verschwunden bleiben bis jetzt Kleidungsstücke und Dinge, die Cornelia bei sich hatte. Ein Turnanzug, Ranzen, Bastkorb, Schulbücher und Schreibmäppchen. Gesicherte Erkenntnis ist lediglich, dass der Fundort nicht der Tatort ist und Cornelia bereits tot war, ehe für den 8. November Termin und Ort der Lösegeldübergabe vereinbart wurden. Die Ermittler schließen auch eine blutige Panikreaktion nicht aus, weil das Kind vielleicht schrie. Mit seiner Hinhaltetaktik habe der Täter sodann womöglich versucht, die Fahndung zu verzögern und spätere Spurenklärungen zu erschweren. Auch das Gutachten des BKAs über die Tonbandaufnahme des Entführers haben die Verteidiger vor, nicht anzuerkennen. Die Qualität sei schlecht und überhaupt sei es strittig, ob Tonbandaufnahmen als Beweis bei Gericht überhaupt zulässig wären. Schwierigkeiten sollte den Verteidigern dann allerdings die Tatsache bereiten, dass Günther Adler kurz vor der Entführung von Cornelia das Schloss in seinem Keller auswechselte, einige Tage nach ihrem Tod dann allerdings wieder das alte Schloss einbaute. Und damit kommen wir zum Morgen des 8. Februar 1982 und zum Gerichtssaal des Landgerichts Karlsruhe, wo Günther Adler, nachdem sich das Besucherchaos gelichtet hat, in Handschellen in den Saal geführt wird und zwischen seinen Verteidigern Platz nimmt. Schon zu Beginn des geplanten Mammutprozesses die erste Überraschung. Einer von Günther Adlers Verteidigern verliest eine Erklärung, in der es heißt, dass sich Günther Adler am dritten Verhandlungstag zu den Vorwürfen äußern und die Tat gestehen wird. In seiner Einlassung vor Gericht fehlen Günther Adler die Argumente, warum er sich zu dieser grausamen Tat entschloss. Jedes Wort dazu von mir wäre unpassend und unnötig, so er wörtlich in seiner Vernehmung. Fast schon ein wenig selbstmitleidig spricht Günther Adler über seine finanzielle Situation. Alle hatten Zeit und waren mit sich und der Welt zufrieden. Wir alleine schienen dem sicheren Untergang entgegenzutreiben. Seine Hausbank hatte ihm bereits alle Kredite gekündigt und seine Konten gesperrt. An solch einer, Zitat, existenziellen Stelle, so sagt er, kommen Handlungen in Bewegung, die ich lieber nicht nennen täte. Der Gedanke kam auf und nahm immer mehr Besitz von mir. Der Gedanke, durch eine Entführung, durch eine Erpressung alles zu wenden. Doch ich glaubte bis zuletzt nicht, dass ich es tun könnte. Erschreckend ausführlich schildert Adler dem Gericht, dass er sich schon seit längerem mit dem Gedanken getragen habe, durch eine solche Tat seine finanziellen Probleme mit einem Schlag aus der Welt zu schaffen. Dass er zu solch einer Tat allerdings imstande sei, habe er bis zum Schluss nicht für möglich gehalten. Zum Tatablauf gibt er an, dass er Cornelia in der Bahn angesprochen habe und ihr erzählt habe, dass er ihre Eltern kennen würde. Er fragte, ob er sie mitnehmen könne, er fahre gleich nach Karlsruhe. Vorher müsse er allerdings noch in seinem Büro etwas abholen. Sie stieg ahnungslos zu mir ins Auto, so Adler in seiner Aussage. Cornelia sei Adler dann, Zitat, ohne jedes Zureden in den Keller seines Hauses gefolgt. Dort angekommen, habe er absichtlich eine bereitgestellte Schachtel mit holländischen Münzen vom Tisch gestoßen. Als sich Cornelia danach bückte, habe er zugeschlagen. Mir war es, als müsste ich mein eigenes Kind erschlagen, gibt Adler vor dem Gericht weinerlich zu Protokoll. Cornelia sei sofort bewusstlos gewesen. Er habe ja auch sofort weiter zugeschlagen. Was ich fühlte, das kann ich gar nicht beschreiben. Aber entsetzlich ist nicht der richtige Ausdruck. Das ist zu farblos, das ist zu wenig, so Adler wörtlich. Die von Gericht und Staatsanwaltschaft bestellten Gutachter kommen zu dem Entschluss, dass Günther Adler zum Zeitpunkt der Tat voll zurechnungsfähig war und alles genau geplant hatte. Das Gericht sieht das genauso und verurteilt ihn wegen Mordes in Tateinheit mit erpresserischem Menschenraub und versuchter räuberischer Erpressung zu lebenslanger Haft. Im Jahre 1985 sorgt Adler dann nochmals für Aufsehen, da er eine Klage gegen die Justiz einreicht. Hierbei möchte er gerichtlich erzwingen, dass man ihm die Möglichkeit für einen Suizid mit staatlicher Beihilfe gibt, da ein Weiterleben in Haft seiner Meinung nach keinen Sinn machen würde. Mit diesem absurden Antrag klagt sich Günther Adler durch alle Instanzen bis hin zu einer Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Dieses lehnt seinen Antrag dann allerdings schon bei der Prüfung ab, wobei es sich auf die dem Staat auferlegte Schutzpflicht für das Leben berufe. Günther Adler muss also seine Haftstrafe absitzen und wird im Jahre 2005 im Alter von 72 Jahren entlassen.
Ein ganz schrecklicher Fall. Ich möchte am Anfang nochmal ganz kurz erwähnt haben, wir hatten leider schon oft Fälle von Kindesentführung. Und in deinem letzten Fall hatten wir ja gesagt, dass ein bestimmtes Codewort den Täter nicht hätte davon abhalten können, weil er das sehr intelligent gemacht hat mit der Entführung. So, okay, deiner Mutter ist was zugestoßen, du musst jetzt ganz schnell mitkommen, sie ist im Krankenhaus. In diesem Fall war der Täter nicht so intelligent, sondern hat einfach nur gesagt, ich kenne deine Eltern. Und in dem Fall hätten die Eltern vielleicht sowas vermeiden können, was überhaupt nicht jetzt irgendwie vorwurfsvoll gemeint ist, sondern ein Rat an alle Eltern da draußen. So einen Fall könnt ihr vermeiden, indem ihr eurem Kind sagt, geh nicht mit fremden Menschen mit. Wenn jemand sagt, er kennt mich, dann werde ich All meinen Freunden, Familie, Bekannten werde ich ein Codewort sagen und dann muss diese Person dir dieses Codewort nennen. Hörst du dieses Codewort nicht, gehst du mit dieser Person nicht mit. Nimmst dein Telefon oder lässt dir das Telefon der Person geben und rufst mich an. Sowas in der Richtung. In dem Fall hätte man es vermeiden können, hätte man damals schon so weit gedacht. Gut, jetzt war natürlich irgendwie so was wie Handy, wäre damals nicht möglich gewesen, dann direkt die Eltern einzuschalten. Aber zumindest hätte es den Täter die ganze Sache schon schwerer gemacht, das Kind so einfach zu entführen. Es hätte sich dann vermutlich zur Wehr gesetzt, zumindest verbal, hätte gesagt, nein, ich komme nicht mit. Und je nachdem, wenn das in der Öffentlichkeit ist, dann hätte der Täter sowieso schon Angst bekommen und hätte davon abgelassen. Das mal als kleiner Tipp für alle Eltern da draußen, falls ihr sowas nicht schon gemacht habt, klärt eure Kinder unbedingt auf, sagt ihnen, dass sie niemals zu fremden Menschen ins Auto steigen und denkt euch am besten ein Codewort aus, was ihr dann dementsprechend auch allen Menschen, die ihr kennt, dann halt eben verratet. Oder was heißt kennt und vertraut. Als nächsten Punkt hatte ich mir notiert, ich habe nicht so ganz verstanden, er hat ja bis zuletzt eigentlich seine Tat abgestritten und erst kurz vorher dann plötzlich das Geständnis abgelegt. Das Ganze war ja ein sogenannter Indizienprozess, weil keiner der Beweise eigentlich ausreichend war, bis jetzt auf die Tatsache mit dem Kellerschloss. Alles andere, hast du ja gesagt, hätten jetzt die Verteidiger irgendwie so in der Luft zerschmettern können. Dementsprechend habe ich mich gefragt, warum dann plötzlich das Geständnis?
Man muss dazu sagen, die Verteidiger haben natürlich versucht, es in der Luft zu zerschmettern. Also genauso wie die Aussage von den Verteidigern war, das ist ja gar nicht relevant, war natürlich auch die Aussage von der Staatsanwaltschaft, doch das ist sehr wohl relevant. Dabei ist dann halt die Frage gewesen, welcher Ansicht das Gericht gefolgt wäre.
Ja, ja, selbstverständlich. Aber trotzdem muss ja irgendwas passiert sein, was ihn dann zu bewegt hat, dann plötzlich doch geständig zu sein. Aber das weißt du jetzt nicht, ob da jetzt irgendwas Bestimmtes passiert ist oder irgendwelche neuen Beweise auf den Tisch gekommen sind.
Nein, neue Beweise sind keine auf den Tisch gekommen. Was der Fall war, es hieß in einem Artikel mal, der würde versuchen, auf nicht zurechnungsfähig zu machen, also psychiatrisch sich irgendwie auffällig zu geben. Außer dieser Tatsache, dass er aber alles leugnet, war da groß nichts der Fall. Was er in einer Gerichtsverhandlung gesagt hat und was für mich, wie gesagt, jetzt kommt meine Meinung, der Grund ist, warum er vielleicht gestanden hat. Er hat in einer Gerichtsverhandlung inständig darum gebeten, seine Familie aus der Sache rauszulassen. Die wüssten nichts davon und die hätten damit auch nichts zu tun gehabt. Vielleicht hat er es auch gemacht, dass der Wirbel drumherum aufhört mit seiner Familie. Weiß ich nicht. Ist eine Vermutung, wie gesagt, kann ich nicht belegen oder so. Es ist nur in einem Artikel halt mal klar gesagt worden, dass er also gesagt hat, meine Frau ist ein guter Mensch und meine Kinder können da auch nichts für. So nach dem Motto, vielleicht lag es daran.
Okay. Dann hattest du ja auch von den Entführerbriefen gesprochen und er hatte immer diese unterschrieben mit Revolutionäre Kampfgruppe 80, habe ich mir notiert. Was hat es damit auf sich? Warum hat er das so unterzeichnet?
Ich möchte jetzt einfach mal da rein mutmaßen, dass er vielleicht den Versuch unternommen hat, das so ein bisschen in die Richtung RAF zu schieben. Weil die RAF zu diesem Zeitpunkt ja auch Entführungen gemacht hat. Und es mehrere Vorfälle auch schon gab, wo Kinder oder Angehörige reicher Eltern entführt wurden. Ich glaube, kurz davor war die Entführung von diesem einen bekannten Journalisten, glaube ich auch, oder so, von der Familie. Kann ich aber jetzt nicht datumsmäßig belegen oder so.
Die Lösegeldübergabe schien ja eigentlich sehr lange geplant worden zu sein oder zumindest versucht worden zu sein und hat aber nie stattgefunden, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Weißt du, warum das so ein langer Prozess war und warum es da nicht stattgefunden hat?
Nein, das weiß ich tatsächlich nicht. Das ist mir auch nicht erklärlich. Der hat also wirklich diverse Briefe an die Familie geschrieben. Eine genaue Anzahl kann ich leider nicht benennen, weil sie nirgendwo hinterlegt ist. Und hat auch mehrere Male angerufen. Ich verstehe ja auch nicht, wieso dann nicht das Geld übergeben wurde. Warum das nicht dazu gekommen ist, kann ich leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass der Vater, immer wenn er mit ihm telefoniert hat, gesagt hat, ich möchte gerne ein Lebenszeichen von meiner Tochter haben. Und er das dann immer wieder verneint hat. Also oder halt einfach aufgelegt hat dann oder so. Jetzt ist es möglich, dass die Polizei gesagt hat, du gibst ihm nicht eher das Geld, bis du weißt, dass die Tochter lebt. Um ihn so vielleicht auch ein bisschen bei der Stange zu halten.
Ja, das könnte es erklären, ja. Okay, ja, das würde Sinn ergeben. Interessant übrigens auch, dass diese Tonbandaufnahmen überhaupt existiert haben. Man muss ja auch mal davon ausgehen, dass es im Jahre 1982 Oh, 80 sogar. Also, dass man da schon so weit war, dass man sowas auch immer aufgezeichnet hat, sobald es einen Anruf gab. Ich finde es gut, dass man damals so weit war und das alles per Tonband aufgezeichnet hat, weil hätten diese Aufnahmen nicht existiert, hätte man einen Täter eventuell niemals ausfindig machen können, je nachdem, was für Spuren vielleicht an der Leiche der kleinen Cornelia noch gesichert werden konnten und man die vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann noch auswerten hätte können, ja, steht in den Sternen. Aber wenn es diese Tonbandaufnahmen nicht gegeben hätte, hätte man den Täter auch wirklich nicht so schnell fassen können, deswegen finde ich das sehr, sehr gut. Ich frag mich schon die ganze Zeit, warum zum Teufel? Ich glaube, den Beweggrund, also nicht falsch verstehen, ja, ich beschütze den Täter nicht, sondern man kann es irgendwie versuchen zu verstehen, warum der Täter überhaupt das Mädchen entführt hat. Wenn er sagt, er wollte das Geld, er wollte wirklich Geld erpressen, hätte ich gesagt, okay, er hatte hohe finanzielle Schulden, er wollte diese begleichen, dass er aus einer gewissen Not heraus gehandelt hat, kann man sich damit erklären. Was ich mir allerdings nicht erklären kann, ist die Tatsache, dass er das Mädchen umgebracht hat. Hat er sich dazu geäußert, warum er überhaupt das Mädchen getötet hat, wenn es wirklich seine Absicht war, was ja auch so scheint, weil er ja wirklich diese Schulden hatte, eigentlich nur das Lösegeld zu fordern? Warum kam es dann zu dem Mord?
Nein, also direkt geäußert, zumindest jetzt laut Quellenlage, hat er sich nicht. Es wurde aber hereininterpretiert, dass er das Mädchen nicht gefangen halten wollte dann oder sowas, weil er das irgendwie organisatorisch nicht durchführen konnte in der Wohnung, weil er ja halt eben 5 Kinder hat und verheiratet war. Das nächste, was war, das wurde ihm auch zur Last gelegt, also negativ zur Last gelegt, der hätte sich mit dem Verkauf seines Hauses zum Beispiel und einer Umstellung des Lebensstils aus diesen Schulden rausholen können. Also es war nicht so hoffnungslos laut Gericht, laut der Staatsanwaltschaft, dass der hätte einfach der Bank das Haus geben können und dann wäre es im Prinzip schon erledigt gewesen. Dann hätte er weiterarbeiten können und hätte sich was Neues aufbauen müssen dann halt. Das kam halt auch noch straferschwerend hinzu.
Gut, das ist jetzt so aus der Perspektive natürlich einfach zu erklären, dass man sagt, okay, man hätte da easy rausgeschafft. Wie es natürlich in der Situation ist, wenn man Frau und 5 Kinder hat, die man zu ernähren hat, die sich dann mit Sicherheit auch an einen gewissen Lebensstil gewöhnt haben oder er sich nicht getraut hat. Ich weiß ja gar nicht, inwieweit die Familie davon wusste, über diese finanzielle Lage. Vielleicht hat er das ja auch alles in sich reingefressen und die ganze Familie wusste nichts davon und er wollte sich dementsprechend so irgendwie aus der Affäre ziehen. Aber ich stelle mir das auch ganz schrecklich vor. Als Frau oder auch als Kinder, ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder waren, inwieweit die das jetzt alle schon mitverfolgen konnten. Aber ja, plötzlich zu erfahren, mein Ehemann oder mein Vater in dem Fall dann, ist ein Mörder. Und vor allem auch eines kleinen Mädchens. Wenn ich selber 5 Kinder habe, es ist eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung aus den Beweggründen. Ja, und selbst wenn du sagst, okay, er hat jetzt keinen Ort dafür geschaffen, er hatte nicht die Voraussetzung, das Kind jetzt wirklich so lange irgendwo einzusperren, ja, das ist trotzdem kein Grund für einen Mord. Dann weiß ich nicht, ich finde das eine ganz, ganz schreckliche Vorstellung. Wenn es jetzt irgendwie eine Kurzschlusshandlung gewesen wäre, sagen wir, das Mädchen hätte mittendrin angefangen, sehr laut zu schreien und er hätte das dann auch vor Gericht so gesagt, das war eine Paniksituation oder so, hätte ich gesagt, okay, es ist immer noch genauso schrecklich, aber ich hätte es dann verstanden, warum es überhaupt dazu gekommen ist. So verstehe ich jetzt diesen Mord, also die Beweggründe, ich verstehe sie nicht und ich finde das ganz, ganz, ganz schrecklich.
Ja. Man muss halt, wie gesagt, nochmal dazu sagen, nichts rechtfertigt so etwas. Ja, also auch nein, wenn ich verschuldet nicht bin und wenn ich meine Familie nicht mit reinziehen will, nichts rechtfertigt sowas. Ich denke mir, dass die Familie nichts von der prekären finanziellen Situation wusste. Würde ich jetzt mal wagen zu behaupten, aber kann ich nicht belegen. Ist einfach nur eine Vermutung von mir jetzt.
Das Ding ist, du hattest ja auch gesagt, das Einzige, was sie gegen ihn wirklich in der Hand hatten, wo die Verteidigung jetzt nicht hätte sagen können, ja gut, das können wir in der Luft zerschmettern, war, dass das Kellerschloss ausgewechselt wurde. Hatte er dort dann das Mädchen zeitweise, dann weiß ich nicht, war sie dann noch am Leben, als er sie dort hingebracht hatte oder war sie zu dem Zeitpunkt bereits tot oder warum überhaupt das Schloss gewechselt, damit die Familie nicht in den Keller reinkam oder wieso?
Ja, also er hat sie ja in den Keller geführt. Da hat dann wohl gesagt, da wäre sein Büro oder vielleicht war sein Büro da, das weiß ich nicht. und hat dann, wie gesagt, so eine Packung mit Münzen vom Tisch geworfen. Das Mädchen hat sich danach gebückt. Er hat sie sofort direkt am Tag der Entführung, nachdem sie zu Hause waren, erschlagen. Ich denke, er hat die Leiche halt eben, weil er die ja 14 Tage ja da gelagert hat im Keller irgendwie.
Was, 14 Tage?
14 Tage, ja. 14 Tage, das hatte ich auch gesagt.
Ja, sorry, das ist irgendwie an mir vorbei, aber entsteht nach 14 Tagen nicht auch ein dementsprechender Geruch, dass die Familie hätte davon was mitbekommen können?
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Dazu kann ich eine Sache sagen, die ich jetzt aber nicht verwendet habe, weil es nirgendwo stand. Es gibt ganz wenige Fotos zu diesem Fall. Ich habe weder ein Foto vom Täter noch vom Opfer. Ein Foto in einem Archiv gibt es von dem Waldstück, wo die Leiche von Cornelia gefunden wurde. Und es gibt noch ein weiteres Foto von einem Schrank. Sieht ein bisschen aus wie ein Tresor, der hinten aufgebrochen ist. Also von der Polizei dann vielleicht oder so. Vielleicht hat er die Leiche darin gelagert. Geht aber aus keinerlei Quelle hervor, deswegen habe ich es nicht verwendet.
Ach, du meinst, dass dadurch, dass sie dann vielleicht in einem Tresor gelagert wurde, dass dadurch hätten gar keine Gerüche jetzt genau nach außen getragen werden können.
Genau, das ist möglich. Ich habe es aber nicht mit reingenommen, weil ich es, wie gesagt, nicht belegen kann, weil es nirgendwo benannt ist. Es heißt überall immer nur, er behielt die Leiche 14 Tage lang bei sich. Ob jetzt im Keller, im Auto, keine Ahnung wo, weiß ich nicht. Im Auto kann ich mir nicht vorstellen, weil im Auto wurden keine Rückstände gefunden.
Mhm. Wie gesagt, ein ganz, ganz schrecklicher Fall aus Sicht natürlich der Eltern von der Cornelia, aber auch aus Sicht der Familie Adler. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich erfahre plötzlich, dass mein Ehemann ein kleines Mädchen umgebracht hat, ganz, ganz schrecklich. Oder halt, wie gesagt, mein eigener Vater. Gut, du hast ja gesagt, es liegen keine Fotos vom Opfer oder, gut, das Opfer hätten wir jetzt in dem Fall sowieso nicht eingeblendet, aber vom Täter liegt kein Foto vor. Aber du hast schon erwähnt, dieser besagte Waldstück. Also wenn du möchtest, kannst du ja gerne mal ein bisschen darauf eingehen.
Ja, also ich habe ein Foto gefunden halt, wo die Polizei halt das Waldstück durchsucht, mit Polizeihund auch. Das habe ich jetzt mal dazu genommen, weil alle anderen Fotos, es gibt nicht viele, wie gesagt. Es gibt von der Behandlung selbst gar keins. Es gibt noch so ein Bild, wo da die Presse so mehr oder weniger im Kreis sitzt und ihre Informationen austauscht. Aber das bringt euch ja auch nicht groß weiter. Deswegen haben wir das jetzt einfach mal genommen. Ist halt ein sehr verschneiter Tannenwald gewesen. War ja auch der Sohn des Försters, der da halt Weihnachtsbäume am Schlagen war gerade, als er die Leiche gefunden hat. Das gibt es, ansonsten gibt es keine Fotos dazu.
Dieses besagte Foto könnt ihr selbstverständlich auf Instagram unter @allejahremörder einsehen, mit OE geschrieben. Da könnt ihr dann auch sehr gerne eure Meinung zu dem Fall in die Kommentare reinschreiben. Oder ihr könnt das Foto auch sehr gerne auf unserer Homepage allejahremörder.de, auch mit OE geschrieben, einsehen. Dort könnt ihr leider nicht kommentieren, aber zum Beispiel dann das Kontaktformular nutzen, um uns eine Nachricht zukommen zu lassen. Oder ihr schreibt uns gerne eine E-Mail an die Adresse
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Jetzt kommen wir zu dem letzten Punkt, zu dem Fall. Was hältst du denn davon? Bist du der Meinung, ein Mensch sollte das Recht haben, ja, quasi für sich selber so die Todesstrafe zu entscheiden?
Ja, das ist eine ganz schwierige Thematik, finde ich. Also ich bin ja sowieso ein Gegner der Todesstrafe. Warum, haben wir ja letztens bei deinem letzten Fall gehört, warum das halt auch mal ganz schnell nach hinten losgehen kann. Ich bin der Meinung, dass ein Täter in Haft nicht selbst entscheiden sollte, wann er seinem Leben ein Ende setzt. Er ist zu einer Haftstrafe verurteilt worden, hier aufgrund von Mord. Und er hat diese Haftstrafe abzusitzen, meiner Meinung nach. Das ist aber, wie gesagt, das ist eine ganz schwierige Thematik. Da geht es dann wieder darum, jeder Mensch hat sein eigenes Bestimmungsrecht. Es ist ganz schwierig. Ich nehme jetzt einfach mal den einfachsten Weg und sage, es ist geltendes Recht, dass es so nicht geht hier. Also halten wir uns einfach mal daran.
Ich finde auch, dass es eine wahnsinnig schwierige Frage ist. Zum einen bin ich eigentlich auch der Meinung, man sollte selber darüber bestimmen können, ja, ob man sein Leben weiterführen möchte oder nicht. Jetzt gerade in Krankheitsfällen, also wirklich schwersten Krankheitsfällen, ja. Ja, in der Frage ist es natürlich schwierig, gerade weil es sich da um einen verurteilten Mörder handelt. Da ist es schwierig dann zu sagen, ja, lass ihn doch machen, wenn er will. Es ist, kann ich so nicht sagen. Aber in den meisten Fällen ist es ja leider auch so im Gefängnis, dass die meisten, die eben nicht das Recht dazu haben, dann trotzdem irgendwie einen Weg finden und sich im Gefängnis selbst das Leben nehmen.
Das war halt auch der Grund, warum einige Leute vorher mit Anträgen bei Gericht, also von außen jetzt, gefordert haben, dass man die Todesstrafe nochmal einführen sollte für den, Weil vorher gab es zwei Kindsmörder in diesen Jahren, 70er, 80er Jahre, die überführt wurden und sich wenig später im Gefängnis dann Suizid begangen haben. Mhm. Und da wurde dann mehr oder weniger so gesagt, ja, das ist ja dann wenigstens noch okay, die haben sich dann wenigstens umgebracht, so nach dem Motto, oder suizidiert. Und ja, er wollte das aber dann irgendwie auf die offizielle Schiene haben. Die anderen beiden haben sich halt nachts erhängt.
Hm. Na gut, er hat ja jetzt insgesamt 20 Jahre abgesessen, wenn ich das jetzt richtig... Nee, warte, nee, Moment, länger als 20 Jahre. 1985 hat er ja diese Klage eingereicht, aber im Prinzip war er ja seit 1980, war der Fall?
80, ja, seit 1980 in U-Haft, also...
Ja, also gut, dann war er maximal 25 Jahre inhaftiert und ja, ist ja dann trotzdem noch auf freien Fuß gekommen. Also, das dürfte dann auch erklären, warum du so gut wie keine Quellen mehr findest. Ich denke mal, da wurde versucht, so einiges ja wieder reinzuwaschen. Wahrscheinlich hat er auch seinen Namen geändert, ich weiß es nicht. Also zumindest hoffe ich für die Familie, dass sie aus dem Ort weg ist, dass sie den Namen geändert haben. Also es ist auch... ganz, ganz schrecklich, wenn du in sowas irgendwie involviert bist. Wie dann, ob das jetzt im Dorf oder in der Stadt, ist ja völlig egal. Aber die Leute, die reden natürlich. Und auch wenn du ja mit dem Mordfall überhaupt nichts zu tun hast, ja, wirst du trotzdem schräg angeguckt. Und das verfolgt dich irgendwie dein ganzes Leben. Deswegen hoffe ich, dass es der Familie gut geht. Zum einen der Familie vom Opfer und natürlich aber auch tatsächlich der Familie Adler.
Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, was nach 2005 aus ihm geworden ist. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass er nicht mehr am Leben ist, würde ich sagen. Aber mehr habe ich nicht mehr. 2005, wie gesagt, endet die Auskunft darüber.
Dann wäre ja stimmt 91, wäre er jetzt, wenn er jetzt noch am Leben wäre. Ne? Ja. Gut.
Wenn du nichts mehr hast, ich habe auch nichts mehr, dann würde ich mir mal was Neues raussuchen.
Ja.
2018.
2018 hatte tatsächlich ich schon dreimal und wir haben drei oder vier Fallvorschläge. Vier Fallvorschläge.
Okay. Ist notiert.
Sehr schön. Dennoch, auch wenn wir schon Fallvorschläge haben, könnt ihr uns gerne jederzeit eure Fallvorschläge einsenden. Entweder über Instagram oder über E-Mail. Ich habe es ja eben schon alles genannt. Ihr könnt gerne nochmal die Podcast-Beschreibung reingucken. Da haben wir euch dann auch nochmal alles verlinkt bzw. reingeschrieben, wo ihr uns findet und wo ihr uns kontaktieren könnt. Übrigens, wenn ihr nicht direkt eine Antwort auf euren Fallvorschlag erhaltet, keine Sorge, es ist nicht in Vergessenheit geraten. Meistens beantworten wir das dann etwas später noch. Also, aber es geht kein Fallvorschlag verloren. Wir packen alles in die Tabelle, wenn es denn halt auch eben passt, weil der Fall noch nicht 12 Millionen Mal behandelt wurde. Oder wenn wir auch ausreichend Quellen finden. Das habe ich auch manchmal, dass dann geschrieben wird, der und der Fall ist total interessant. Und dann gucke ich immer ganz kurz so ein bisschen was zu dem Fall und dann sehe ich schon, okay, wenn ich insgesamt nur zwei Quellen finde, dann brauche ich dazu keinen Fall machen, weil das ist dann definitiv zu wenig.
Ja, natürlich gucken wir auch immer, wenn wir ein Jahr ziehen, selbst auch nach Fällen. Also es ist nicht so, dass wenn da jetzt ein Fallforscher ist, dass wir dann automatisch den machen. Also wir gucken dann schon auch noch selber, nur zur Info mal, also... dass wir es dann uns dann nicht interessiert oder sowas, hat dann meistens Gründe, warum wir es nicht machen.
Genau.
Okay, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein für heute und wünschen euch einen schönen und angenehmen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich entspannter und lustiger zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.